Aber wir haben ums Feld herum zum einen den Coach an der Mittellinie, der fürs Mitteldrittel quasi zuständig ist und dann nochmal Kommandos geben darf. Und dann haben wir eine ganz wichtige Position nochmal, den Torguide, der hinter dem gegnerischen Tor steht, um die Position des Tores anzusagen. Also ein nicht zu unterschätzender Mitspieler, Mitspielerin, die eben dafür sorgt, dass wir nicht nur die Position des Tores haben, aber eben auch gerade sowas wie freistehende Spieler, gute Positionen, Distanzen nochmal verbal unterstützt bekommen. Und das fördert natürlich schon auch das Zusammenspiel, aber unabhängig davon sind wir natürlich genauso in der Lage, da den Ball zu halten oder ein Passspiel aufzuziehen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ey du Blinder, spiel mal richtig Fußball da! Ja, so hören wir es oft im Stadion, aber ey du Blinder, spiel mal Fußball hat nichts mit Blindenfußball zu tun. Denn das gibt es tatsächlich. Blindenfußball seit, schnell gerechnet, 15 Jahren etwa, in Deutschland etabliert, leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wird also Zeit, dass wir Blindenfußball mal nach vorne ins Rampenlicht schieben. Und das will ich machen mit meinem Gast in der heutigen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Alexander Fangmann ist Nationalspieler, Mannschaftskapitän der deutschen Nationalmannschaft. Einer der allerersten Stunde, der diese Sportart Blindenfußball groß gemacht hat in Deutschland. Wir beide haben uns schon 2008 das allererste Mal getroffen zum Thema Blindenfußball bei einer Veranstaltung in Bottrop. Ja, und jetzt wird es eigentlich Zeit, dass wir in Bosses Bundesliga-Blog das Thema nochmal aufgreifen. Gleich also das Interview mit Alexander Fangmann. Vorher möchte ich mich nochmal kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 29 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, für Sport1 und Amazon aktuell. Habe die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live kommentiert und biete seit langer Zeit mit Bosses Bundesliga-Blog einen Podcast rund um das Thema Fußball an. Heute also geht es um Blindenfußball. Alexander Fangmann darf ich begrüßen, Blindenfußballer, Nationalspieler. Deutscher Mann, Alex, erzähl uns diese ganze Erfolgskiste, die du schon erfeiern durftest im Blindenfußball.
Ja, schönen guten Tag. Groß erzählen, das ist immer so schwierig, wenn man über sich selber redet. Ne? Hast ja schon viel erzählt. Also Nationalmannschaft seit Ewigkeiten 7-mal deutscher Meister. Das kann ich schon sagen, das klingt immer gut. ja, und ich glaube, seit der ersten Stunde dabei, bis heute aktiv, auch trotz fortgeschrittenen Alter. Genau, das wäre, glaube ich, so mal der erste wichtige Punkt.
Ja, wir kennen uns seit 2008, da haben wir uns kennengelernt bei einem Mondschein-Cup in Bottrop. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, das Event auf jeden Fall. Ich wusste nur nicht, dass du damals dabei warst. Das war mir echt nicht mehr so ganz bewusst.
Ich habe natürlich nie mitgespielt, um Gottes Willen. Ich habe diese Veranstaltung da moderieren dürfen und sie hieß Mondschein Cup, weil wir das abends im Dunkeln tatsächlich nicht gewollt, aber natürlich gerne hingenommen, per Vollmond dann gespielt haben, Blindenfußball. Und das war 2008 erstmals eine größere Veranstaltung im richtigen Fußballstadion. Tribüne war voll, um diese bis dahin völlig unbekannte Sportart Blindenfußball den Sehenden mal näher zu bringen. 2008, schnell gerechnet, sind etwa 13 Jahre her. Hat sich seitdem etwas verbessert? Ist diese Sportart bekannter geworden?
Ja, in meiner Wahrnehmung natürlich schon, aber ich beschäftige mich auch nahezu tagtäglich damit. Und dann hat man natürlich mit vielen Leuten zu tun, die jetzt viel, viel mehr auf einen zukommen, sei es Medienanfragen, sei es Studenten, Studierende, die in welche Abschlussarbeiten schreiben oder mal ins Training vorbeikommen. Also das ist viel, viel mehr geworden, diese ganzen Anfragen natürlich im Laufe der Zeit. Und das Ganze drumherum im Sport selber ist auch professioneller geworden. Also die Mannschaften an sich versuchen immer mehr natürlich mit aufzunehmen aus dem regulären Fußballbereich. Das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich anders, als es damals war. Ja.
Ja, du hast es eingangs gesagt, du bist ein Mann der allerersten Stunde. Du bist groß geworden und andersherum, du hast diesen Sport auch groß gemacht. Durch deine Qualitäten, durch deine Erfolge, die Nationalmannschaft, aber leider immer noch so ein bisschen außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung. Selten wird über Blindenfußball gesprochen. Vielleicht sollten wir daher erst einmal erklären, wie wird Blindenfußball überhaupt gespielt?
Ja, also man kann sich vorstellen, das Kleinfeldfußball. Alle, die den Futsal kennen, können sich das ganz gut vorstellen, weil es eigentlich komplett identisch ist, nur dass die vier die vier Feldspieler eben blind sind und nur der Torwart in dem Fall sieht. Wir haben einen Ball, der rasselt, etwas schwerer ist, genau eben wie im Fußball und dadurch sehr am Boden ist und eben diese rasselnden Geräusche von sich gibt, dass man den sehr gut lokalisieren kann. Spielzeit ist 2x20 Minuten, effektiv. Es gibt Mannschaftsfouls. Und die wichtigste Regel natürlich, dass man sich bemerkbar macht, ist das spanische Wort Boy, dass man rufen muss als attackierender Spieler, weil den Spieler mit dem Ball, den hört man ja, wenn der Ball eben rasselt. Und deswegen muss man sich selber, wenn man angreift, mit diesem Wort Boy bemerkbar machen.
Das ist, um nochmal auf diese Veranstaltung damals in Bottrop zurückzukommen, für mich also ein Erlebnis gewesen, wo ich, wenn ich so drüber nachdenke, immer noch Gänsehaut bekomme. Denn ich hatte damals als Moderator versucht, diese Zuschauerzahl, etliche hundert sind da gekommen, um sich das anzusehen, leise zu halten, damit ihr die Geräusche des Balles auch hören könnt. Und es ist tatsächlich Totenstille in diesem offenen Fußballstadion gewesen. Es hat keiner was gesagt. Es war, also du hättest diese typische Stecknadel fallen lassen hören. Das war ein Erlebnis, wie das Publikum total leise war, damit man eure Gehör da nicht beeinträchtigt und ihr wirklich alles wahrnehmen konntet, um zu spielen. Wenn ihr solche Turniere habt in der Halle, ist es vielleicht ja leichter möglich, für Ruhe zu sorgen. Wenn ihr draußen auf Freifeld spielt, ist es schwieriger. Merkt man das, wenn ihr solche Spiele, Turniere veranstaltet, dass es manchmal schwer ist, weil es eben doch nicht so ruhig ist, wie ihr es braucht?
Eigentlich gar nicht so, weil man merkt schon natürlich, ob das eine kleine Anzahl an Menschen oder eine große ist, das hört man schon einfach durch den normalen Geräuschpegel, aber ich glaube, dieses Phänomen, wie du es jetzt beschrieben hast, dass man automatisch ruhig ist, weil man weiß, dass die Spieler da sonst nicht wirklich agieren können und dass der Sport dann nicht mehr so ansehnlich ist, wie er sein kann, verleitet tatsächlich auch Zuschauer dazu, entsprechend still zu sein. Und deswegen ist es eher so das Phänomen, dass man sich vielleicht gegenseitig nochmal anstupst, hey, wir müssen ruhig sein, ja, also sonst klappt das da vorne nicht. Und dann umso schöner, wenn sich dann eben entlädt, die Emotion, dass dann bei dem Tor diese ganze Stille plötzlich aufgebrochen wird und dann doch der Jubel kommen darf. Das ist dann schon immer sehr beeindruckend.
Du selbst bist nicht von Geburt blind, wenn ich es richtig weiß.
Nee, genau. Ich bin mit 8 Jahren erblindet durch eine Netzhautablösung und konnte bis so 6 eigentlich voll sehen, ja.
Hast du denn gemerkt, dass dein Gehör sich noch weiter verbessert, geschärft hat, dass du in den Jahren, wo du zwar jung, aber vielleicht trotzdem noch realisieren kannst, das Gehör war, sag mal, wie wir sehen, jetzt auch normal ausgebildet, wird normal genutzt, aber jetzt in der Zeit, wo du erblindet bist, das Gehör sich weiterentwickelt hat, sensibler geworden ist? Hast du das gemerkt?
Ja, sensibler im Sinne von Informationsverarbeitung, das auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich jetzt ein Hörbest jetzt mit der 1 Plus abschneiden würde, das nicht. Aber ich glaube, man ist eben so darauf angewiesen, alles zu verarbeiten, was man an Informationen übers Gehör bekommt. Und das, weil das eben die Hauptwahrnehmungsquelle ist für blinde Menschen. Und ich glaube, da ist man einfach selektiver so in der Wahrnehmung. Das gleiche, wie man vielleicht irgendwas im Augenwinkel sieht, hören wir dann so ein bisschen im, ich sag mal, Ohrenwinkel, ja, dass man vielleicht gerade noch sowas wahrnimmt und das trotzdem sehr gut als Geräusch einzuordnen weiß. Also schnell vermutet, was es eben gewesen ist, wo es gewesen ist, wie weit entfernt und ähnliches. Das sind natürlich schon Punkte, die sehr, sehr geschult werden und ja, durch den Sport vielleicht nochmal geschult werden, weil es da nochmal auf Geschwindigkeit ankommt.
Ich frage deshalb, weil ihr natürlich zwei Mannschaften gegeneinander spielen lasst. Es geht wie im sehenden Fußball auch, um Tore zu erzielen, um Punkte. Wir werden nachher auch mal über die Bundesliga sprechen noch, die es ja gibt. Ist es daher wichtig, dass über das Gehör, ich meine, du weißt, in welche Richtung du spielst, das ist klar, aber trotzdem merkt man, da kommt ein gegnerischer Spieler jetzt, den höre ich jetzt auf der anderen Seite, der könnte mich jetzt vielleicht stören bei meinem Angriff. Nimmt man sowas dann wahr?
Ja, man nimmt alles Mögliche wahr. Man nimmt natürlich erstmal die Stimme wahr, wenn er das Voi sagt. Man hört aber auch schon vorher ihn ja die ganze Zeit kommunizieren. Das ist ja nicht nur eine einzelne Situation, sondern das ist dieser ganze Spielfluss, der eben dazu führt, dass man ja so ein akustisches Bild ständig hat, was drumherum passiert. Dann hört man den Spieler, der auf einen zukommt. Man hört neben dem Voi vielleicht noch, wenn es dichter wird, sein Atmen, seine Schritte, wenn es irgendwie doch schneller ist oder irgendwas, oder ich sage jetzt nicht, man hört sein Trikot rascheln, aber vielleicht auch tatsächlich die Richtung, in die er spricht, wie er sich bewegt, aus welcher Höhe, Entfernung, mit welcher Intensität. Das kann man schon alles wahrnehmen und das ist natürlich alles möglich als relevante Information, was verarbeitet werden muss.
Aber es hilft euch nicht, dass ihr doch mal in der Kollision landet, denn es spielen nun mal nicht sehende Spieler gegeneinander. Dass ihr dort gegeneinander lauft, gegeneinander prallt, lässt sich nicht vermeiden. Gott sei Dank gibt es keine ernsthaften Verletzungen dabei, weil die Köpfe sind geschützt. Vielleicht kannst du uns das auch noch mal kurz erklären, über welchen Weg die Köpfe dann entsprechend geschützt werden.
Ja, also wir tragen in der deutschen Bundesliga einen obligatorischen Kopfschutz. Kann man sich so vorstellen wie ein gepolstertes Stirnband. Vielleicht kennt man es von dem einen oder anderen sehenden Fußballprofi auch ab und zu mal, dass da nach Kopfverletzung oder ähnlichem sowas getragen wird. Ein bekannter Peter Tschechhelm, sage ich mal. Das wird gemacht, aber eher so, weil das Niveau so unterschiedlich ist. Ich glaube, im Spitzenbereich sieht man es immer weniger, weil da die Reaktionsschnelligkeit viel, viel besser ist und da weniger mit Köpfen passiert, sondern eher klassisch. Natürlich haben wir viel, viel Körperkontakt, mehr als man das vielleicht aus dem Fußball kennt. Dadurch auch, dass wir an der Bande ja immer mal wieder Zweikämpfe haben, da geht es natürlich dann heiß her oder eben einfach ein reines Berühren des Gegenspielers jetzt nicht unbedingt gleich abgepfiffen wird, weil das natürlich oft auch nur so nochmal zum Feststellen der Position. Also nicht, dass wir uns abtasten, aber im Sinne von nochmal kurz den Unterarm rausschwecken, berühren, Hüfte spüren, wo er sich hinbewegt und sowas. Also das sind natürlich Berührungen, die stattfinden. Ansonsten tatsächlich Verletzungen sind eher so die Klassiker, Prellungen, Fußgelenke, wenn man doch mal ins Leere tritt. Aber ja, schlimme Verletzungen sind vor allem dadurch weniger zu finden, dass es keine Kopfballduelle gibt bei uns. Also Kopfbälle generell natürlich nicht, weil der Ball in der Luft nicht hörbar ist oder kaum. Und dann ist sowas wie Grätschen auf dem kleinen Feld beim Futsal ja auch verboten und genauso bei uns. Deswegen passiert da auch nichts. Also schlimme von hinten reingrätschen oder sowas, wo wirklich die Gesundheit gefährdet wird, das passiert zum Glück nicht. Und diese Frontalzusammenstöße, wo vielleicht was mit dem Kopf sein könnte, da hat man eigentlich immer noch so ein bisschen erstmal seinen Unterarm, sag ich mal, zuerst, bevor man frontal die Arme runterhängen lässt und dann einfach in die Leute reinrennt. Das passiert eigentlich nicht so wirklich.
Du hast gesagt, der Torwart ist sehend. Bei der Spieleröffnung kann er natürlich sehen, dass er dir den Ball zurollt. Du hörst ihn dann über das Klingelgeräusch kommen. Dann ist der sehende Teil ja raus aus der Mannschaft. Jetzt musst du versuchen, das Spiel so aufzubauen, dass ihr am Ende ein Tor erzielt. Das kann man über Alleingänge machen. Geht es aber auch über Kombinationsfußball? Könnt ihr euch die Bälle zupassen bis zur Abschlussposition, wo man sagt, jetzt meine ich könnte abschießen, weil ich dann treffen könnte?
Ja, also vielleicht vorab, der sehende Part hört nicht beim Torwart auf, also zwar auf dem Feld, aber wir haben ums Feld herum zum einen den Coach an der Mittellinie, der fürs Mitteldrittel quasi zuständig ist und dann nochmal Kommandos geben darf. Und dann haben wir eine ganz wichtige Position nochmal, den Torguide, der hinter dem gegnerischen Tor steht, um die Position des Tores anzusagen. Also ein nicht zu unterschätzender Mitspieler, Mitspielerin, die eben dafür sorgt, dass wir nicht nur die Position des Tores haben, aber eben auch gerade sowas wie freistehende Spieler, gute Positionen, Distanzen nochmal verbal unterstützt bekommen. Und das fördert natürlich schon auch das Zusammenspiel, aber unabhängig davon sind wir natürlich genauso in der Lage, da den Ball zu halten oder ein Passspiel aufzuziehen. Aber wie du schon gesagt hast, es passiert schon häufiger, dass am Ende Alleingänge entscheiden. Aber natürlich eine Mannschaft, die da noch präziser im Passspiel ist, das ist ja logisch, das ist bei uns genauso wertvoll, dass es zielführend sein kann, ja.
Überrascht war ich damals in Bottrop, da habe ich das ja auch zum allerersten Mal gesehen, blinden Fußball. Eure Ballführung, die ist ja zwischen euren beiden Beinen, zwischen den beiden Füßen, unter dem Schwerpunkt des Körpers, dribbelt ihr euch so gesehen nach vorne. Und das durchaus mit einem schnellen Tempo. Diese Bewegung ist für einen Menschen, finde ich, eher ungewöhnlich. Sehende Spieler machen das vielleicht mal im Aufwärmprogramm, dass man versucht mal, die Bälle so pendelnd von einem Fuß zum anderen unter dem Schwerpunkt des Körpers hin und her zu spielen. Für euch ist es die normale Vorwärtsbewegung. Wie schwer ist das zu koordinieren, zu lernen, um dann aber auch so ein Tempo reinzubringen, dass man, wie du das hier machst, Nationalmannschaft spielen zu können?
tatsächlich ungewohnt, wenn man aus dem sehenden Fußball kommt, irgendwie durch eine Erblindung dann zum Blindfußball kommt und dann diese Ballführung lernen muss. Das ist sehr, sehr hart. Also weil man einfach wirklich gewohnt ist, vorlegen, hinterher, anderen Fuß, Seiten, außen, irgendwas. Aber diese ständige Berührung mit dem Ball hilft ja einfach, ihn unter Kontrolle zu behalten. Das ist eben das Wichtige im Fußball, die Ballkontrolle so hoch zu halten, dass du trotz Tempo vielleicht einfach jederzeit reagieren kannst und was mit dem Ball machen kannst. Das geht nicht, wenn du ihn 2 Meter vorlegst, am Gegenspieler vorbei, ihn dann aber wieder suchen musst oder halt nicht sofort unter Kontrolle wieder hast. Deswegen ist diese enge Ballführung extremst wichtig und ja, ich fühle mich immer so erinnert, wenn ich über irgendwie einen Spieler in der Bundesliga höre, wie weiß nicht, Musiala den Ball so gut eng führt oder sowas, dann denke ich, ja cool, das ist bei uns irgendwie gang und gäbe. Da würde mich eher dann bei uns wundern, wenn jemand sich den Ball vorlegt und wild drauf losrennt, um ihn dann vielleicht am Ende doch noch kurz zu erwischen, weil das ist eben die Gefahr, dann natürlich auch wieder den Gegenspieler zu rennen.
Der Gegenspieler hört den Ball, er weiß eigentlich, mein Gegenspieler kann diesen Ball nur zwischen seinen Beinen haben. Also wenn ich da jetzt reingrätsche, muss ich den Ball eigentlich erwischen. Ja, darf man das? Macht man das?
Nee, also das geht natürlich nicht. Ich meine, es ist ja klar, dass das dann sofort gefoult wird. Aber man weiß natürlich, dass er den eng bei sich haben wird und versucht dann schon den Kontakt aufzunehmen. Oder die Richtung zu erahnen, die er will, und ihn dann ganz normal zu stellen. Also dass man dann schon auch zwischen Ball und Gegenspieler kommt. Aber natürlich kann man jetzt nicht einfach nur warten, bis er in einen reinrennt. Das wird nicht funktionieren. Muss er schon den Zweikampf aufnehmen und gucken, an den ranzukommen. Aber jeder Spieler, der den Ball sehr gut abschirmen kann, ist bei uns natürlich ja, ein Vorteil.
Seit 2008 gibt es dann auch die Bundesliga im Blindenfußball. Da nehmen natürlich viel, viel mehr Vereine teil, aber im Endeffekt sind es 2, die sich die Meistertitel irgendwie ständig aufteilen. Kann das sein?
Ja, es gibt insgesamt 3, die bisher Meister geworden sind. Also Marburg mit 5 Titeln, St. Pauli hat einmal gewonnen und wir 7-mal eben. Ja, es sind halt diese 3 starken Vereine, wo sich das seit Jahren immer doch sehr gut erarbeiten, da oben mitzuspielen. Ja. Kommt natürlich immer mal vor, dass man mal ein bisschen abrutscht. Ich meine, wir waren auch schon 2-mal Fünfter oder sowas. Aber trotzdem ist die Qualität der Spieler immer noch so hoch bei den Mannschaften, dass da auch der, ja, auch geschuldet dem Einsatz, die ganzen Mannschaften da in dem Umfeld leisten, Trainerteams, mit großem Engagement da die Sache vorantreiben wollen. Und eben auch da ab und zu das Glück dazu kommt, dass man eben neue Spieler gewinnt oder eben junge Spieler so weit trainiert bekommt, dass die eben eine gute Rolle spielen. Und das ist schon ein Erfolg dieser 3 Mannschaften. Ja.
Wir müssen wir noch übersetzen, ist der MTV Stuttgart, für den du spielst.
Genau, ja.
Und ja, ihr seid der aktuelle amtierende deutsche Meister.
Ja, genau. Letztes Jahr fand ja eine verkürzte Saison statt, eine einfache Runde, die wir im Herbst dann ausgespielt haben nach der Verschiebung. Und damals noch im Finalspiel standen wir aber auch wieder St. Pauli gegenüber und konnten das eben gewinnen.
Mit 3-0, das waren die beiden Mannschaften, die in der Tabelle dann bis zum Abbruch der Saison auch vorne standen. Da wart ihr Zweiter, St. Pauli Erster. Mhm. Daher froh, dass es noch dieses Endspiel gegeben hat, dass ihr deswegen den Titel holen konntet?
Ja, natürlich. Ich meine, solange der Modus, man muss jeden Modus annehmen, der kommt. Dieses Jahr wird es kein Finalspiel geben, das nehmen wir genauso ab. Aber klar, Finale, da muss man auch einfach auf dem Punkt dann eben da sein. Und das ist uns letztes Jahr gelungen. 2018 standen wir auch gegen St. Pauli im Finale. Das ist uns auch da gelungen. Ja, also das haben wir natürlich auch im Hinterkopf gehabt, dass das vor 2 Jahren auch schon geklappt hat, dann eben vor inzwischen 3 Jahren auch geklappt hatte. Und ja, entsprechend hat das funktioniert.
7-mal deutscher Meister der MTV Stuttgart seit 2008. Du spielst seit 2008, also bist du 7-facher deutscher Meister.
Genau, ja.
Ja. Das ist Rekord oder gibt es andere Spieler, die auch so viele Titel haben feiern können?
Ja, nee, mein Mitspieler Mulgeta Russom hat auch alle Titel mitgemacht, ja. Dann gibt es 1, 2, die sind 1 Jahr oder 2 Jahre später dazugekommen und seitdem immer noch dabei. Also so zwischen, wir beiden sind die 7 Titel, die vorne rangehen. Ja.
Was ich gut finde, die, ich sage jetzt mal, sehenden Fußball-Bundesliga-Vereine Borussia Dortmund und Schalke 04 haben auch blinden Fußballmannschaften gemeldet für diese deutsche Meisterschaft. Ist das für euch fördernd, dass zwei große, namhafte Vereine diese Sportart jetzt auch mit aufgenommen haben?
Ja und nein, würde ich sagen. Also fördern soll es natürlich vor allem erstmal für die Standorte selber sein. Und da ist, glaube ich, noch jede Menge Potenzial da, was ausgeschöpft werden könnte von diesen großen Clubs. Das ist eigentlich hauptsächlich der FC St. Pauli, der aber auch schon eng am Verein dran ist, aber zum Beispiel nicht auf dem Vereinsgelände trainiert. Mit Borussia Dortmund, Schalke 04, inzwischen auch Fortuna Düsseldorf, die dieses Jahr zum ersten Mal daran teilnehmen. Hertha BSC, nicht zu vergessen, haben wir jetzt ja auch wieder seit letztem Jahr. Also als wirklich namhafte Vereine, die sind aber drauf und dran, jetzt mehr zu machen, sage ich mal. Gerade so die ganz zwei neuen, Düsseldorf und Berlin. Das muss ich dann natürlich erstmal etablieren und auch im Verein dann rumsprechen. Und der Verein muss natürlich auch lernen, es für sich zu nutzen. Also natürlich ist das auch ein positiver Effekt, wenn man sagen kann, wir engagieren uns auch im Behindertenfußball und schicken unsere eigene Blindenfußballmannschaft in die Liga, an den Start. Also das, da kann, glaube ich, noch viel mehr passieren. Es ist immer schlecht, sage ich mal, wenn es nur so unter dem Radar, Amateurbereich, wir machen ein bisschen was, Schalke hilft so ungefähr, fungiert jetzt nicht unbedingt nur auf Schalke bezogen, aber ganz generell darf es da einfach nicht in die Richtung gehen, sondern es muss schon klar sein, das sind Sportlerinnen und Sportler, die Fußball spielen wollen und zufällig blind sind und dann einfach ihre Heimat in dem Verein gefunden haben. Und das, ja, und andersrum gibt es eben auch Vereine wie uns oder die Marburger, die auf dem die mit dem Fußballverein an sich oder wo der Fußball im Verein vielleicht nicht so den hohen Stellenwert hat und das ganz gut hinkriegen.
Es mag Zufall sein, aber Schalke 04 ist in der abgebrochenen Saison in der Tabelle letzter gewesen und alle Spiele verloren. Also ob sehend oder blind, es ist leistungsmäßig kein Unterschied offensichtlich.
Ja, wobei ich glaube, bei den blinden Fußballern hatte das den einen oder anderen Verletzungsgrund und Corona-Ausfälle. Also da war ein bisschen da der Faktor schon mit drin. Da weiß ich nicht, ob wir die Parallele unbedingt ziehen wollen. Aber ja, wie gesagt, das ist auch immer eine Frage von Personal, was dann eben zufällig an dem Ort eben auch zusammenkommt. Ja.
Oder ja, mehr so externe
Spieler auch gibt.
War auch mehr so ein Zufall, der einem sofort ins Auge springt, wo man sagt, guck mal, die einen können es irgendwie nicht und die anderen können es genauso nicht. Also wenn ein Schalker-Fan sagt, mein Gott, unsere Jungs sind richtig blind, dann ist es zum einen richtig, weil er die blinden Fußballer vielleicht meint, aber er denkt sicherlich an die Sehenden aus der richtigen Bundesliga, wenn ich das so sagen darf.
Das stimmt.
Alexander Fangmann, lass uns vielleicht noch...
Sie können nicht absteigen.
Ja, genau, stimmt, richtig, genau, ja. Lass uns noch mit der Nationalmannschaft spielen, Alex. Was ist im Moment das Große? Wir haben die Paralympics in diesem Jahr. Seid ihr, ist diese Sportart damit vertreten?
Die Sportart ist vertreten, aber wir sind nicht vertreten. Also das ist ein international heiß umkämpftes Feld. Bei den Paralympics nehmen 8 Mannschaften teil, 8 Nationen. Und aus Europa ist es dieses Jahr Spanien und Frankreich. Und man muss sich immer über die vorangegangene Europameisterschaft dafür qualifizieren. Und so als Beispiel, bei der letzten EM 2019 haben 10 Nationen teilgenommen. Nur die Finalisten kommen eben zu den Paralympics. Und wir sind in dem Fall zum 7. geworden. Also da sind wir natürlich noch ein Stück weit entfernt von Finalteilnahme und dann Qualifikation für so ein Großevent für die Paralympics. Was aktuell ansteht, nicht sehr viel, weil eben das Paralympics-Jahr ist oder letztes Jahr schon gewesen wäre. Und wir uns eigentlich eher jetzt schon wieder auf die nächste Europameisterschaft vorbereiten, die dann nächstes Jahr vermutlich im Spätsommer stattfinden wird. Und das natürlich jetzt ein langer Vorlauf ist. Wir haben seit diesem Jahr einen neuen Nationaltrainer, der das natürlich nutzt, um neue Wege einzuschlagen. Wir mussten jetzt ganz viel Online-Training gemacht natürlich, weil wir uns aktuell noch nicht treffen dürften für Lehrgänge. Ja, also das kann ich noch gar nicht so genau sagen, was denn so kommt und wo es denn jetzt damit hingeht. Wir hoffen, dass wir Ende September zumindest ein Turnier dieses Jahr austragen können in Berlin mit hoffentlich dann prominent besetzten Mannschaften. Und das ist dann ein bisschen der Startschuss für die nächste EM-Vorbereitung, die dann wiederum nicht für die Paralympics als Quali-Turnier dient, sondern für die WM 2023. Aber dann kann man sich schon als Halbfinalist qualifizieren, weil da eben 16 Mannschaften teilnehmen werden.
Ja, und ganz so schlecht waren die letzten Europameisterschaften für euch, für dich, für die deutsche Nationalmannschaft ja nun auch nicht, ne?
Ja, es war so knapp dran vorbeigeschlittert am Halbfinale. Das waren zwei Fünfergruppen, wie gesagt, und wir sind eigentlich wegen eines Tores und dann den fehlenden Punkten da nicht weitergekommen. Von der Leistung her hat es auf jeden Fall gestimmt, nur die Ergebnisse hat leider nicht ganz so damals, ja. Aber sonst, ja, wir klopfen da immer an. Es gibt eben aber halt Nationen, die im internationalen Vergleich ganz anders aufgestellt sind, auch von ihrer Trainingsmöglichkeit oder von den finanziellen Möglichkeiten auch teilweise. Da sind einfach dann Frankreich, Spanien, England, aber auch Russland oder Türkei manchmal uns noch ein paar Schritte voraus.
Aber da sind noch ein paar Schritte drin in deiner Karriere. Du bist nun schon 2008, also wir haben schon gesagt, 13 Jahre dabei. Du spielst es schon länger und du wirst es noch länger spielen. Also ein Ende deiner Karriere ist erstmal nicht geplant und auch vor allen Dingen nicht sinnvoll, weil es qualitativ einfach noch auf hohem Niveau stattfindet.
Ja, danke. Also ich glaube tatsächlich, solange der letzte Punkt stimmt, also solange ich da noch irgendwie Bock drauf habe und die Qualität mit ausreicht, dann kann man den Behindertenfußball oder Blindenfußball speziell auch noch relativ lange spielen. Es gibt eigentlich fast in jeder Nation irgendwie Spieler, die über 40 schon sind und noch gut mithalten können oder so, sehr gut mithalten. Ich habe mir da noch kein Datum gesetzt. Ich denke, wie gesagt, solange ich dem Team noch ein bisschen helfen kann und wir noch so die Suche nach weiteren jungen Spielern fördern können, dann bin ich doch weiterhin gerne dabei. Ja. Es macht einfach zu viel Spaß.
Den wünsche ich dir auf jeden Fall mit vielen großen Erfolgen, wenn auch nicht die Paralympics in diesem Jahr ausgetragen werden mit der deutschen Nationalmannschaft. Aber auf jeden Fall wissen wir, es gibt Blindenfußball. Deswegen, liebe Fußballfreunde, die Großstädte wie Köln, wie Berlin, da wird auf jeden Fall gespielt. Ihr habt eben gehört, Hertha BSC, Borussia Dortmund, Schalke 04, die sicherlich auch über ihre Homepages da gute Informationen über Blindenfußball weitergeben können. Stuttgart, MTV Stuttgart, da spielt Alexander Fangmann. Es gibt viele kleinere Orte, die anfangen, Blindenfußball zu spielen. Also informiert euch da mal im Netz und guckt euch das mal an. Das ist eine sehr, sehr höchst interessante Sportart, die mein Gast heute fantastisch gut über diese lange, lange Zeit erfolgreich ausübt. Dankeschön, Alexander Fangmann.
Gerne, vielen Dank dir.
Dankeschön, Alexander Fangmann, dass wir dich persönlich einmal vorstellen konnten, aber dass wir auch zusammen mal über Blindenfußball gesprochen haben. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, der das zum einen noch nicht gesehen hat, zum anderen vielleicht jetzt durch das Interview auch neugierig geworden ist. Die machen das wirklich so, wie das gerade besprochen worden ist. Ja, das sind tatsächlich aus meiner Sicht sehr, sehr mutige und tapfere Spieler, das muss man sagen. Also wenn ihr die Chance habt, dort irgendwo mal zu schauen, wo Blindenfußball gespielt wird, geht da mal hin, guckt euch das mal an. Das ist eine Riesengeschichte. Ich glaube, im Internet werdet ihr da sicherlich fündig werden. Dankeschön also noch einmal an Alexander Fangmann. Das war dann die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Vielleicht lasst ihr mal einen Kommentar da. Das geht über Facebook, LinkedIn, Twitter oder Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Würde mich nämlich sehr interessieren, wie kommt Bosses Bundesliga-Blog bei euch eigentlich an? Seid ihr zufrieden damit mit der Themenauswahl? Habt ihr Themenvorschläge? Das habt ihr auch in der Vergangenheit immer wieder mal gemacht und ich habe das dann auch umsetzen können. Würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch mal die Ausgaben abonnieren, die ihr ja über alle Plattformen, wo es Podcasts gibt, hören könnt. So verpasst ihr keine Ausgabe, die es in der Regel immer donnerstags gibt. Ja, das war's dann für heute. Normalerweise ende ich ja immer mit dem Hinweis, dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende mit dem Augenzwinkern, dass euer Verein gewinnen soll am Wochenende. So viele Vereine sind nicht am Wochenende im Einsatz. Wir haben das DFB-Pokal-Halbfinale. Von daher, wenn da euer Verein dabei ist, wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende. Und alle anderen, deren Verein frei ist, spielfrei hat, sage ich einfach nur Dankeschön und ein schönes Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.